SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Herner, guten Morgen. Im 21. Jahrhundert sollte die Menschheit eigentlich so weit entwickelt sein, dass es uns allen ganz gut geht. Aber das ist eine Illusion, das ist bekannt. Und so sind die Zahlen, die die Weltgesundheitsorganisation heute Nacht veröffentlicht hat, zwar schockierend, aber, auch wenn das zynisch klingt, gar nicht so überraschend. Weltweit sterben demnach jährlich Millionen Kinder, weil sie keinen Zugang zu einer ordentlichen Gesundheitsversorgung haben. Allein 2021 hätten rund 5 Millionen Kinder ihren 5. Geburtstag nicht erlebt. David Beck berichtet.
Am höchsten ist die Kindersterblichkeit dem Bericht zufolge in Subsahara-Afrika. Mehr als 7% der Kinder sterben dort vor ihrem 5. Geburtstag. In Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland dagegen beträgt die Sterblichkeit nur etwa 0,5%. In etwa der Hälfte der Fälle sterben die Kinder innerhalb des ersten Monats. Hier sind es hauptsächlich Frühgeburten und Komplikationen während der Geburt, die zum Tod führen. Bei Kindern, die älter als einen Monat werden, aber das 6. Lebensjahr nicht erreichen, sind die Haupttodesursachen Infektionskrankheiten.
Nach dem Sturm auf Regierungsgebäude in Brasilien hat Präsident Lula da Silva eine umfassende Aufklärung angekündigt. Hunderte, wenn nicht tausende Anhänger seines Vorgängers Bolsonaro hatten die Gebäude gestürmt und dort erhebliche Schäden angerichtet. Paula Kersten berichtet.
Man werde alles daran setzen, diejenigen zu finden, die den Angriff auf das Regierungsviertel finanziert hätten, so Lula. Im Laufe des Tages waren etwa 1500 Unterstützer Bolsonaros festgenommen worden. In den Städten São Paulo und Rio de Janeiro hatten am Abend Tausende gegen den Angriff auf das Regierungsviertel protestiert. Am Nachmittag hatte auch der brasilianische Fußballverband die Ausschreitungen verurteilt. Viele Bolsonaro-Anhänger hatten beim Sturm auf das Regierungsviertel das Trikot der Nationalmannschaft getragen. Man rege dazu an, das Trikot zu nutzen, um die Brasilianer zu einen, nicht um sie zu trennen.
Bei einer internationalen Geberkonferenz für Pakistan hat das Land Finanzzusagen von mehr als 8 Milliarden Euro bekommen. Das Geld soll nach den Überschwemmungen vergangenes Jahr in den Wiederaufbau fließen. Aus Genf berichtet Sandra Bieger.
Der Leiter des UNO-Entwicklungsprogramms, Achim Steiner, sagte am Rande der Veranstaltung, das Geld werde dort ankommen, wo es gebraucht wird. Die Vereinten Nationen hätten dafür mit der pakistanischen Regierung ein transparentes System vereinbart. So soll verhindert werden, dass Gelder unrechtmäßig abgezweigt werden. Die Regierung will beim Wiederaufbau darauf achten, dass kommende Überschwemmungen weniger verheerende Zerstörungen verursachen können. So sollen beispielsweise Häuser, aber auch Infrastruktur wie Bahnlinien nicht mehr in der Nähe von Flüssen genehmigt werden.
Das US-Justizministerium prüft, ob Präsident Biden nach seiner Zeit als Vizepräsident ordnungsgemäß mit geheimen Regierungsdokumenten umgegangen ist. Das hat das Weiße Haus bestätigt. Grund dafür sind Unterlagen, die Bidens Anwälte beim Ausräumen eines seiner ehemaligen Büros gefunden haben. Aus Washington berichtet Julia Kastein.
Der Rechtsberater des Weißen Hauses, Richard Sorber, erklärte, es habe sich um eine kleine Anzahl teils als vertraulich gekennzeichneter Dokumente gehandelt, die in einem verschlossenen Schrank entdeckt wurden. Laut US-Medien sollen einige der Unterlagen allerdings sogar als streng geheim eingestuft gewesen sein. Biden selbst soll demnach nicht gewusst haben, dass die Dokumente dort noch lagen. Worum es inhaltlich ging, ist bislang nicht bekannt. Um den Eindruck politischer Einflussnahme zu vermeiden, hat das US-Justizministerium jetzt einen Staatsanwalt mit der Prüfung des Vorfalls beauftragt, der noch von Bidens Vorgänger Donald Trump eingesetzt wurde.
Justizminister Buschmann und Landwirtschaftsminister Özdemir werben dafür, das sogenannte Container nicht mehr grundsätzlich zu bestrafen. Buschmann sagte, wenn Menschen weggeworfene Lebensmittel mit nach Hause nehmen, dann müsse das nicht weiter strafrechtlich verfolgt werden, sofern es dabei keine Sachbeschädigung und keinen Hausfriedensbruch gegeben habe. Das Land Hamburg hatte 2021 vorgeschlagen, die Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren entsprechend zu ändern. Und diesen Vorschlag unterstützen die beiden Minister nun. Die islamistische Szene ist nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes im vergangenen Jahr auch in Baden-Württemberg wieder verstärkt aktiv gewesen. Das hat ein Sprecher der Behörde dem SWR bestätigt. Am Wochenende waren im nordrhein-westfälischen Castrop-Rauxel 2 Brüder aus dem Iran wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Knut Bauer berichtet.
Mehr als 4.200 Personen seien der islamistischen Szene in Baden-Württemberg zuzurechnen. Jeder Fünfte gelte als gewaltorientiert, teilt der Verfassungsschutz auf SWR-Anfrage mit. Auch nach dem Niedergang des Islamischen Staates gäbe es Netzwerke mit latenter Gewaltbereitschaft. Auch Personen in psychischen Ausnahmesituationen stellen nach Erkenntnissen der Ermittler eine Bedrohung dar. Öffentlichkeitswirksame Aktivitäten der Szene seien während der Corona-Pandemie zurückgegangen. Allerdings habe es im vergangenen Jahr wieder eine Mobilmachung mit Auftritten salafistischer Hassprediger gegeben. Der Verfassungsschutz berichtet von Aktivitäten der Szene im Raum Böblingen, Stuttgart, Villingen, Schwenningen oder Tuttlingen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Das ist zunächst regnerisch. Oberhalb von 400 bis 600 Metern kann es auch schneien. Ansonsten wird es trocken und neben dichten Wolken kommt auch mal die Sonne raus. Gegen Abend zieht dann von Frankreich neuer Regen auf. Das Ganze heute bei maximal 1 Grad im Hochschwarzwald und 9 Grad an Rhein und Ahr.
SWR aktuell. Service.
Jeder von uns kann im Kleinen daran mitarbeiten, dass weniger CO2 ausgestoßen wird, zum Beispiel beim Heizen. Und je besser ein Haus oder eine Wohnung gedämmt ist, umso weniger muss man heizen. Als Ansporn für weniger CO2-Ausstoß müssen sich Mieter und Vermieter seit Jahresbeginn die CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe teilen. Was das konkret heißt, ist jetzt unser Thema. Ich habe mit Ottmar Wernicke gesprochen, dem Geschäftsführer von Haus und Grund Württemberg. Das ist der Zentralverband der Haus- und Grundeigentümer. Wie müssen Vermieter denn jetzt vorgehen?
Vermieter müssen ab dem 01.01.2023 in der nächsten Heizkostenabrechnung die Kohlendioxidabgabe ausrechnen und auf dem Mieter umlegen bzw. selber bezahlen, das nach diesem sogenannten Stufenmodell.
Das Ausrechnen wird wahrscheinlich das Problem sein. Also zunächst mal gucken, was mein Haus so an CO2 irgendwie ausstößt. Wie kriege ich das denn raus?
Das Problem ist ja, dass dieses Gesetz zwar gut gemeint, aber schlecht gemacht ist. Es geht nicht um das Gebäude, das meint man ja zunächst einmal, sondern es wird an dem Verbrauch des Nutzers, in dem Fall des Mieters, errechnet. Und das müssen zunächst einmal die Wärmemessdienstleister machen, die dann aus der Heizkostenabrechnung das herausleiten und sagen, okay, wie viel hat derjenige verbraucht? Und danach wird nach einem gewissen Schlüssel errechnet, wie hoch der CO2-Ausstoß pro Quadratmeter und Jahr in der Abrechnungsperiode gewesen ist. Also relativ kompliziert. Und daraus wird dann der Vermieter eben ableiten, wie hoch die Abgabe ist, die er bzw. der Mieter zu bezahlen hat.
Mhm. Und da muss man dann ja nochmal rechnen, das wird ja nicht einfach durch zwei geteilt, sondern da gibt es irgendwelche Formeln. Wie funktioniert das genau?
Also zunächst einmal gibt es das sogenannte 10-Stufen-Modell. Also verbraucht ein Gebäude weniger als 12 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter und Jahr, dann muss der Vermieter nichts bezahlen, dann bezahlt der Mieter komplett die Kohlendioxidabgabe. Ist es genau das Gegenteil, also in der schlechtesten Stufe, dann würde der Vermieter 95% bezahlen und der Mieter 5%. Das wäre, wenn ein Gebäude mehr als 52 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter und Jahr verbraucht. Also das ist diese Spreizung, die gilt aber nur für Wohnimmobilien. Bei Gewerbeimmobilien bleibt es bei der 50-50-Aufteilung.
Wie ist das eigentlich jetzt als Vermieter? Läuft man irgendwie Gefahr, dann auch eine Strafe zu zahlen, wenn man das jetzt nicht sofort umsetzt? Oder gibt es da Übergangsfristen?
Also Übergangsfristen gibt es nicht. Es ist zunächst einmal so, dass man bei der nächsten Abrechnung, die in diesem Jahr kommt, also wenn es das Kalenderjahr ist, wäre es erst in 2024, ist es beispielsweise 30.06. bis 1.07., wäre es eben in einem halben Jahr. Da muss man das machen. Wenn der Vermieter das nicht macht, dann hat der Mieter ein Kürzungsrecht von 3% auf die Heizkostenabrechnung. Also da kann er den Druck, sage ich mal, aufbauen hinsichtlich des Vermieters.
Ottmar Wernicke war das, der Geschäftsführer von Haus und Grund Württemberg.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Frankreichs Regierung will heute den Entwurf für eine doch recht umstrittene Rentenreform vorlegen. Vorgesehen ist, dass die Leute statt mit 62 erst mit 64 in Rente gehen. Klingt für uns in Deutschland relativ traumhaft, aber für viele Menschen in Frankreich ist diese Reform ein rotes Tuch. Proteste sind schon angekündigt, berichtet Stefanie Markert.
Möge das Spektakel beginnen, schreibt die Zeitung Les Echos. Denn das wird es wohl auch diesmal werden, wenn Frankreichs Regierung sich die Renten vornimmt. Gewerkschaften und linke Parteien haben schon, bevor die Premierministerin ans Mikro treten wird, ihren Demonstrationskalender vorgelegt. Nur 17% der Franzosen und Französinnen sind für eine sofortige Rentenreform. 44% wollen sie einer Umfrage für den Nachrichtensender BFM TV zufolge nur nach Abstimmung mit den Sozialpartnern. Und 38% sagen klar, non.
Volkswagen wird wieder mal verklagt. Vor dem Landgericht Braunschweig beginnt ein Prozess, in dem zwei Männer und eine Frau Volkswagen vorwerfen, zu viel Treibhausgas zu produzieren. Sie wollen den Konzern also per Urteil zu mehr Umweltschutz zwingen. Annette Deutzkens erklärt, was die Kläger Volkswagen konkret vorwerfen.
Sie sehen sich in ihren ganz persönlichen Rechten geschädigt. Konkret heißt das, die beiden klagenden Männer sind einerseits Greenpeace-Geschäftsführer, andererseits aber auch Waldbesitzer und Imker. Und sie sehen daher ihr Eigentum durch Klimaschäden bedroht. Und an diesen Schäden sei Volkswagen, so die Argumentation, durch seinen CO2-Fußabdruck maßgeblich beteiligt, sagen sie. Die dritte Klägerin wiederum, das ist die Fridays for Future-Aktivistin Clara Meyer. Die sieht die Freiheit zukünftiger Generationen gefährdet. Dahinter steckt der Vorwurf, dass VW so viel CO2 verursache, dass junge Menschen in Zukunft keinerlei Spielraum mehr für eigene Emissionen hätten. Ja, und die Kläger wollen unter anderem, dass VW von 2030 an keine Autos mehr mit Verbrennermotor verkauft. Der Volkswagen-Konzern hält die Klage für unbegründet und glaubt, dass sie keinen Erfolg haben wird.
Die Fraktionen im Landtag von Baden-Württemberg gehen ab heute in ihre Winterklausuren. Zu ihren mehrtägigen Beratungen haben sich die Parteien Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft eingeladen. Aus der Redaktion Landespolitik berichtet Felice Kückrikol.
Die Grünen halten ihre Winterklausur in der Landesvertretung in Brüssel ab. Dort werden sie EU-Abgeordnete aus Baden-Württemberg treffen und sich unter anderem zu Biodiversität beraten. Die CDU wird in der Berliner Landesvertretung unter anderem mit Parteichef Merz zusammenkommen. Das Thema Sicherheit soll breit angelegt diskutiert werden, von Energie bis zur sozialen Sicherheit. Energiesicherheit ist auch Thema bei der FDP, die sich in Tauberbischofsheim mit Vertretern aus Wirtschaft und Behörden bespricht. Die SPD berät sich in Mannheim unter anderem mit Bundesarbeitsminister Heil und Bundesbauministerin Geiwitz. Die AfD wird zum Auftakt ihrer Klausur heute einen neuen Fraktionschef wählen, nachdem Gögel seinen Rücktritt erklärt hatte. Sein Gegenspieler Senze hat seine Kandidatur angekündigt.
Seit Tagen erfahren wir schon scheibchenweise, was Prinz Harry über das britische Königshaus zu schimpfen hat. Ab heute können wir es nachlesen. Seine Autobiografie ist erschienen. Um Mitternacht kommt dann heute in den Handel. In Deutschland trägt das Buch den Titel Reserve. Und dann wird noch das Unwort des Jahres veröffentlicht. Die Jury hatte die Wahl aus mehr als 1400 Vorschlägen. Darunter waren die Begriffe Klimaterroristen, Gratismentalität und Sondervermögen. Und in Berlin geht's heute um die Mobilität.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Bundeskanzler Scholz lädt zum Mobilitätsgipfel ins Kanzleramt. Verkehrsminister Wissing ist dabei, auch die Minister für Klima, Finanzen und Arbeit, die Ministerin für Naturschutz. Naja, hoffentlich bewegt sich da mal was, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Auf den Autobahnen Dauerstaus und Dauerbaustellen. Die Bahn meistens zu spät. Das beliebte 9-Euro-Ticket verglüht im Nirvana zwischen Bund und Ländern. In den Städten steht viel Blech rum. Radfahrer und Fußgängerinnen kommen unter die Räder. Auf dem Land kommt kein Bus. Wir sind nur noch beschränkt mobil. Und bei den Klimazielen ist der Verkehr immer noch ein Riesenbremsklotz. Der Kanzler sieht offenbar Bewegungsspielraum. Ich bin mal gespannt, wer sich da bewegt beim Mobilitätsgipfel. Naturschutzministerin Lemke, Grüne, und Verkehrsminister Wissing, FDP, zoffen sich ja schon länger über den Autobahnausbau und mussten deshalb schon gemeinsam bei Scholz antanzen. Gelöst ist der Konflikt noch nicht. Mobilitätsgipfel. Das klingt so, als müsse die Ampel jetzt noch mal neu interpretieren, worauf sie sich im Koalitionsvertrag schon geeinigt hat. Man könnte auch mit Grönemeyer sagen, Zeit, dass sich was dreht.
Gedanken von Eva Ellermann. Und über die Themen, die heute wichtig werden, informieren wir Sie natürlich weiter hier im Radio, online auf swraktuell.de und jederzeit auch in der kostenlosen SWR Aktuell App.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.